Namen von diesen Sommergottesdienst. Ja, schön, dass wir nochmal einander haben, bevor der Alltag wieder anfängt. Mit euren Freunden in Herbruck und Altstädten, bei uns gehen oben. Wir spannen zusammen, auch sonst durchs Jahr durch. Gerade am nächsten Samstag ist es so wieder so weit mit, ja, mit unserem Gotti, wo wir als drei Gemeinden miteinander haben. Ich identifiziere mich speziell mit dem Gotti, weil ich mit von der Partie bin am nächsten Samstag. Es geht nicht um meine Message, dann, aber einfach den Gotti, den wir haben, am Anfang von einem neuen Semester, ladet eure Jungen ein, nehmt sie mit. Ihr dürft auch selber gerne hineinhöckeln, bettend, mittragend, mitfreuend. Einfach so, würde man auch sagen. Das ist unser gemeinsames Projekt als Gemeinde, wo wir das Jahr immer durcheinander haben und auch uns dort sehen und wollen bestärken. So schön. Zusammen spannen, das ist eine Thematik, wo ja nicht nur gemeindeübergreifend soll vorkommen soll sein, sondern auch gemeindeintern. Unter der Mitarbeiterschaft, in der Familie, in der Ehe, zusammen spannen. Aber manchmal läuft es nicht so, manchmal spannt man nicht zusammen. Und das hat zu tun mit unserem Selbstwert. Wenn man einander vergleichen tut, wenn man einander werten tut, macht es den besser, komme ich gut an. Wenn wir auf uns fixiert sind, wenn wir nicht frei sind von uns, dann macht das Zusammenspannen Problem. Dann gibt Verbundenheit Riss. Und Gott möge uns immer darauf Licht schenken, auch in unser Miteinander. Manchmal hat das einfach mit einem selber zu tun und nicht mit dem anderen. Und wenn Gott das aufdeckt, zeigt, können wir es bodigen, können wir es überwinden, dann können wir es auf die Seite legen, bekennen, loswerden. Wir können gesunden und ganz frei sein, neu frei sein, um mit einem gesunden Selbstwert in Christus glücklich zu sein und das andere zu sehen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, redet Paulus von seiner eigenen Rolle als Gemeindegründer. Er ist ja so ein bisschen im Rampenlicht gestanden und mit dem hat er sich manchmal ein bisschen schwer getan. Je nachdem, was für ein Publikum, was für Leute er vor sich hatte, beziehungsweise hinter sich oder mit wem er zusammen geschafft hat. Und wir möchten den Text anschauen, 1. Korinther, Kapitel 4, 1 bis 7, und das anhören aus der Sicht von Paulus, aus seiner Mitarbeiterschaft. Aber er sagt noch viel mehr davon. Man möchte ihn vor allem in einem Punkt dann länger ein bisschen verweilen in dem Abschnitt. Wir lesen 1. Korinther Kapitel 4. Ab dort, jetzt muss ich das Ding noch einschalten. Ihr sollt in uns Diener von Christus sehen, denen die Aufgabe anvertraut wurde, Gottes Geheimnisse zu erklären. Nun erwartet man von einem Menschen, dem ein Amt anvertraut wurde, dass er treu ist. Wie ist das nun bei mir? Bin ich treu gewesen? In dieser Frage spielt es kaum eine Rolle, was ihr oder sonst irgendjemand denkt. Ja, ich vertraue in diesem Punkt nicht einmal meinem eigenen Urteil. Mein Gewissen ist zwar rein, doch das ist nicht entscheidend. Es ist der Herr selbst, der mich prüft und darüber zu entscheiden hat. Deshalb hütet euch, voreilig Urteile über den Glauben anderer zu fällen, bevor der Herr wiederkommt. Wenn der Herr kommt, wird er unsere tiefsten Geheimnisse ans Licht bringen und unsere verborgensten Beweggründe offenbar machen. Und dann wird Gott jeden so loben, wie es ihm zusteht. Liebe Freunde, ich wollte euch an Apollos und mir deutlich machen, worum es mir geht. Wenn ihr euch an das haltet, was die Schrift sagt, wird sich bei euch keiner auf Kosten des anderen wichtig machen. Was hast du denn irgendeinem anderen voraus? Was hast du vorzuweisen, das du nicht von Gott bekommen hast? Und wenn alles von Gott kommt, was du vorzuweisen hast, warum gibst du dann damit an, so als ob es kein Geschenk wäre? Der Paulus redet zu einer Gemeinde, wo eins besonders gut hat können. Also Christen dieser Gemeinde, in etwas sind sie stark gewesen. Stark im Blöffen. Gegenseitig gross angeben. Ihnen war es wichtig, wie andere über sie gedacht haben. Sie waren bemüht, voreinander zu glänzen. Vielleicht ist das für dich völlig ein fremder Gedanke. Also ich muss bekennen, das kommt bei mir auch vor. Der Antrieb plötzlich und entdeckt. Nicht zuletzt, wenn ich da vor euch stand, oder? Wie viele Augenpaar sind alle auf mich gerichtet. Das macht mit einem etwas. Und man ist bemüht, dass man mich gut versteht. Ich habe mich gut vorbereitet für die Predigt. Und alles so, oder? Und so schnell schwingt da etwas mit, wo eigentlich nicht da rein gehört. Vielleicht habt ihr das Problem nicht. Bei den Korinther ist es ganz fromm zu und her gegangen diesbezüglich. Einige haben gesagt, wir haben ganz ein besonderes Verhältnis zum Apostel Paulus, unseren Gemeindegründer. Wir sind ganz am Anfang schon mit dabei gewesen. Wir haben sozusagen seine DNA einverleibt. Dann hat es andere gehabt, die haben sich auf den Apollos berufen. Der prägende Lehrer in dieser Gemeinde, der viel besser konnte lehren, viel bessere Rhetorik hatte, der konnte mitreissen. Wir haben beim Apollos sein Jüngerschaftsprogramm von A bis Z alles durchlaufen. In seinem eigenen Hauskreis sind wir gewesen oder weiss, was wir angegeben haben. Man hat sich teilweise mit Namen von anderen geschmückt. Der Paulus spricht das an im Kapitel 3, im vorhergehenden Kapitel. Und sagt, da ist Streit, da ist Eifersucht. Ihr verhaltet euch so als Rivalen, Konkurrenz, indem ihr euch zu gewissen Personen haltet. Ich fühle euch dann besonders wichtig oder finde, die haben dann mehr zu sagen. Was soll das? Hallo, der Apollos und ich, wir spannen zusammen. Der eine hat gesät, der andere hat begossen und Gott hat das Wachstum gegeben. Denn Gott nicht, wer würde sowieso nichts draus passieren. Wir ergänzen uns so super. Hört auf damit, uns zu vergleichen. Das hat Paulus gestresst, wenn er mit dem Apollos verglichen worden ist. Wir haben halt einen besseren Prediger. Mag sein, dass es Paulus auch ein bisschen angegriffen hat, in Versuchung gebracht hat, wenn er denn da war, sich besonders zu bemühen. Weiss nicht. Spielt euch nicht gross voreinander auf. Dann sagt Paulus das entscheidende Wort, bei dem wollen wir ein bisschen bleiben. Wenn ihr euch an das haltet, was in der Schrift steht, wird sich bei euch keiner gegen den anderen aufblasen. Das ist Luther-Übersetzung. Treffen übersetzt. Also niemand wird sich auf Kosten vom anderen erheben. Da ist das Wort Fusio drin. Aufblasen. Niemand wird sich aufblasen. Aufblasen, verwandt mit dem Blasbalg, oder? Jetzt keine mit. Da wird, das Wort wird auch verbunden, gebraucht für menschliche Organe, die aufbläht sind, die eigentlich ränkeln, die nicht gesund sind, die sich aufblähen. Oder nehmen wir einfach den Luftballon. Oder? Ballon, der aufblast wird. Blaset euch nicht voreinander auf. Das Wort braucht Paulus auch an anderen Stellen, zum Beispiel in 2. Korinther Kapitel 3, von stolzen, überheblichen Menschen, die aufgeblasen sind in ihrer Überheblichkeit und in allem noch untreu und zuverlässig sind. Sie suchen nur, was ihre eigene Lust vermehrt, sie selbst befriedigt, in ihrem Geltungsdrang. Unser Ego. Ein gutes Bild für unser Ego, das halt auch noch da ist. Einmal fühlst du dich so und dann kann ganz blitzschnell gehen, oder? Fühlst du dich gerade wieder so, oder? Schau dich nur ein bisschen schief an, oder gib dir möglichst aufbauende Kritik weiter. Aber du hast x Entschuldigungen und Erklärungen, warum es halt nicht so gut gegangen ist und so weiter. Auf das Anzeichen, dass da halt etwas anderes in uns hineinregt. Wenn man dann schafft, muss er alles erklären. Sogar wenn Lob kommt, erklärt man sich auch, er ist der Herr gewesen und alles. Man möchte nicht da irgendwie so versteckt das Ego, das sich dann ganz fromm tut. Wir blasen uns auf. Mit was? Mit Luft, mit Leere. Der Unterschied ist einfach, dass die Leere im Überdruck ist. Aber nicht mehr. Das Ego. Es ist schon längere Zeit her, da hat die Pop-Ikone Madonna etwas bekannt, etwas gesagt in ihrer Karriere. Es ist wirklich viele Jahre her, aber sehr treffend. Und ich glaube, da gibt es noch so Mengen Christen, die das bei sich selber noch nicht erkannt hat. Madonna hat gesagt: Mein Antrieb im Leben wächst aus meiner Angst, mittelmäßig zu sein. Diese Angst treibt mich immer voran. Ich überwinde einen Anflug davon und entdecke, dass ich etwas Besonderes bin, aber dann fühle ich mich wieder mittelmäßig und uninteressant. Und ich muss etwas Neues machen. Ich bin zwar jemand geworden, aber ich muss mir immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Dieser Kampf war noch nie zu Ende und wird es vermutlich auch nie sein. Wir sind versucht, immer wieder unsere innere Leere zu füllen mit Leistung. Mit Suche nach Bewunderung, Anerkennung, um unser Ego zu füllen. Wir setzen uns Maßstäbe, höhere Maßstäbe, eifern denen an. Wir vergleichen uns mit anderen. Ja, dem ist ja auch nicht besser, um uns können abzusetzen. Bin ich besser als der andere? Komme ich gut an? Sehe ich besser aus? Und wenn nicht, dann schmerzt das Ego. Wenn andere mehr Erfolg haben. Ob jetzt das für dich Jugendliche, Teenie ist in der Schulklasse oder für uns Erwachsene, wir kennen das alle auf einer Ebene, verschiedenen Ebenen. Ein Auf- und Abschwanken zwischen Stolz und Minderwertigkeit. Und die Jünger von Jesus haben das auch gekannt. Sie haben sich damit beschäftigt, wer von ihnen der Größte ist. Oder? Jesus hat es ganz ungeschmickt angesprochen. Der Antrieb, bedeutungsvoll zu sein, kann sehr fromm daherkommen. Zum Beispiel auch beim Beten. Beispiel gefällig? Lukas 18. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie der andere, wie die anderen Leute, die Räuber, Ungerechten, Ehebrecher und alle Abschaum oder wie der Zöllner da hinten. Wehe, wenn unsere Gebetszusammenkünfte, Gebetsstunden, solche Selbstaufblasübungen ähnelt im Innersten. Boah, wie soll ich beten? Kann doch nicht. Hude, ich komme dann eben so schief Schäps vor, wenn der ich höre beten. Was soll ich nur, damit sie auch denken von mir? Ich kann doch nicht im Gebet fehlen, sonst würde es noch denken, dem ist das Gebet nicht mehr wichtig. Merke ich da? Hallo? Unser Ego gibt sich nie zufrieden, bis es mindestens auf die gleiche Ebene schauen oder ein bisschen runterschauen. Dann ist es erst zufrieden. Der bekannte Autor C.S. Lewis hat mal genau von dem geredet, wenn er geschrieben hat: Stolz lebt wesensmäßig von der Konkurrenz mit den anderen. Der Hochmut freut sich nicht an dem, was er hat, sondern daran, dass er mehr hat als ein anderer. Wir sagen, die Menschen seien stolz auf ihren Reichtum, ihre Klugheit, ihre Schönheit. Aber das ist nicht richtig. Sie sind stolz, weil sie reicher oder klüger oder schöner sind als andere. Wären alle anderen genauso reich, genauso klug, genauso schön, dann hätten sie keinen Grund mehr, stolz zu sein. Das ist doch so, wir Menschen. Sobald wir sehen, dass der andere mehr hat, dann verlieren wir die Freude an dem, was uns gegeben ist. Oder die Freude ist schon ein bisschen am Bröckeln. Unser Ego lechzt nach Anerkennung, Bewunderung. Und Jesus warnt seine Leute. Er hat gesagt in Matthäus 6, nehmt euch in Acht, wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, nur damit ihr bewundert werdet. Wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, posaune es nicht heraus, wie es die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Straßen, und die sie mit ihren Wohltaten angeben, nur um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wenn ihr betet, nicht wie Tüchel in der Öffentlichkeit, sondern im Kämmerlein. Dort, wo man nicht sieht. Wenn ihr fastet, tut es nicht öffentlich, wie die Heuchler. Jesus hat sogar gesagt, wenn du jemandem etwas gibst, dann sag deiner linken Hand nicht, was die rechte tut. Ach, weil wir uns selber urteilen, beurteilen und wertet die ganze Zeit. Von dieser Sucht, vor sich gross zu sein, für sich selber sich gut zu fühlen und vor den anderen gut geistlich anzukommen, von dieser Sucht, ist der Hananias und Sapphira infiziert gsi, getrieben gsi. Und so haben sie auch mitgemacht. Das war eine unglaubliche, Grosszügigkeit in der Urgemeinde. Und man hat Äcker Land verkauft, weil es hat so viele Bedürftige gehabt. Und man hat offene Türen gesehen und man hat sie unterstützt und Geld gespendet den Armen. Und da haben sie einen Zulauf gehabt als Gemeinde auch. Es war eine grosse Freude gewesen. Und ja, da hat es dort auch enorm grosszügig gewesen. Wow. Und dann haben sie Ananias und Sapphira gesagt, ja, wir haben auch Land, komm. Dann haben sie es auch verkauft und haben es so zu verstehen gegeben, dass alles das auch für das Reich Gottes und die Armen ist. Dabei haben sie einen Anteil für sich zurückgehalten, wo nicht das Problem gewesen wäre. Das Problem war, dass sie mehr haben wollen scheinen, als es war. Zurück zu Matthäus 6, wo Jesus recht herausfordert, habe ich eigentlich schon gesagt. Er sagt, gib in aller Stille und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Da kommt das Ego nicht auf die Rechnung. Ja. Ist ja gut. Das Ego nicht so zu berücksichtigen. Bau nicht auf deine Leistung. Bau nicht auf dein Ansehen von Menschen. Wir haben doch das Evangelium. Das Evangelium ist nicht nur da für arme Sünder, damit sie Jesus annehmen können und merken, mir ist alles vergeben. Das Evangelium ist, das heisst ja im Titusbrief, der Heiland allermeist den Gläubigen. Weil wir es immer wieder kapieren und durchbuchstabieren müssen, das Evangelium mit dieser ganzen Tiefe, wo unser ganzes Leben, unser Sein und Schaffen umfasst. Wir haben das Evangelium. Wertvoll, kostbar, bedeutungsvoll. Durch Jesus. Durch Jesus, der höchste von allen Königen. Erlöst, freikauft, befreit, erhoben in seinen höchsten Familienstand. Diener von ihm. Was für ein Ehr. Diener, nicht von Menschen, sondern Diener vom Höchsten. Vor seinem Angesicht. Seine Augen ausgesetzt, seine liebenden, fürsorglichen Augen, wertschätzenden Augen. Und nicht dem Urteil der Menschen. Geliebt aus der Welt angenommen. Dreit, geehrt, begnadigt. Dein Ego muss sich nicht vor Schmerz aufblähen. Schauen wir an, wie der Paulus sich verhaltet. Und jetzt lesen wir den Text nochmal durch und verstehen vielleicht etwas mehr, was der Paulus so beschäftigt hat, auch bei ihm selber und was er der Gemeinde Korinth möchte vermitteln. Er, der ständig gewertet und verglichen worden ist mit anderen. Ihr sollt in uns Diener von Christus sehen, sagt er. Leute, wir sind nicht eure Stars, wir sind nicht euer Papst, wir sind auch nicht eure Bediensteten, sondern wir sind Diener von Jesus. Nicht mehr und nicht weniger. Punkt. Und denen ist die Aufgabe anvertraut, Gottes Geheimnisse zu erklären, heisst er. Also, ja, wir haben einen Auftrag von Jesus bekommen. Und wir haben uns dem Auftrag gestellt, auch du hast Aufgabe übernommen. Egal wo, in der Wirtschaft, im sozialen Bereich, in der Gemeinde, wo auch immer. Für Jesus selber. Dein Auftrag als Jüngerin, Jünger Jesu, in deinem Umfeld, in deiner Familie. Nun erwartet man von einem Menschen, dem ein Amt anvertraut wurde, dass er treu ist. Ja, das ist doch so, sagt der Paulus auch. Klar, man darf etwas von mir erwarten. Also, Gott erwartet es auch, ich habe mich ihm gegenüber verpflichtet, so. Ab jetzt die Frage, ja, bin ich treu gewesen? Habe ich jetzt die Arbeit gut gemacht? Gut genug gemacht? Sind ihr zufrieden damit? Jetzt kommt schon das Werten, oder? Ist es für mich gut oder zu wenig? Oder bin ich mit mir selber zufrieden? Jetzt kommt die Wertung rein. Und da sagt Paulus etwas Entscheidendes. In dieser Frage spielt es kaum eine Rolle, was ihr oder sonst irgendjemand denkt. Ja, ich vertraue in diesem Punkt nicht einmal meinem eigenen Urteil. Wow! Er löst sich von dem. Er lässt sich nicht treiben von dem Urteil und Werten und Vergleichen. Ja, wie sieht der Chef mich? Ist er zufrieden, mache ich die Arbeit richtig? Natürlich, wir möchten mit einer guten Feedback-Kultur auch uns entwickeln und wir müssen ja etwas leisten und Rechenschaft geben und es muss stimmen. Aber was ist meine Messlatte? Was treibt mich an? Dein Lehrer? Oder Mitschüler, die besser sind? Wie stufst du dich selber ein? Wie viel Gewicht hat das, was andere über dich aussagen? Und der, der sich selber bewertet, der perfektionistisch veranlagte Typ, der hat dort noch ein grösseres Problem. Gut, die anderen, die so mit sich immer zufrieden sind, die haben auch ein Problem, oder? Es ist nicht Messlatte. Was gilt? Was macht der Paulus? Er sagt, ich fange schon gar nicht mehr an, so zu überlegen. Ich weigere mich. Ich glaube nicht an meiner eigenen Stimme. Richtig, ganz. Damit ihr mich richtig versteht, sagt der Paulus, Vers 4, mein Gewissen ist rein, ich habe nichts zu verbergen. Ich muss jetzt nicht irgendwie so etwas vertuschen und so, weil ich... Nein. Ich bin vor dem Herr und gebe mein... Ich bin ihm treu gegenüber. Und er weiß, wo es nicht drin liegt, wo es mangelt. Wo ich an Grenzen stoße. Gott begabt mich. Er begrenzt mich auch. Hat immer mit Gaben auch zu tun. Mein Gewissen ist rein. Was ich sagen will, es ist der Herr selbst, der mich prüft und darüber zu entscheiden hat. Von ihm erwarte ich das Urteil. Ihm diene ich. Er gibt mir den Wert. Er gibt mir Bestätigung. Und ich weiß von Jesus, dass er das nicht einfach verhängt mit meiner Leistung. Auch nicht verhängt, wie andere jetzt mich sehen. Er kennt mein Innerste. Ich habe aufgehört, sagt Paulus, nach dem Urteil von Menschen zu arbeiten, nur um wieder da rein zu rutschen, sie wollen zu beeindrucken. Ich habe satt, von Menschen Beifall zu erwarten, nur um wieder enttäuscht zu werden. Und in diese bläiges Gedankenspiel wieder rein zu geraten. Darum rät der Korinther. Deshalb hütet euch, voreilig Urteile über den Glauben anderer zu fällen, bevor der Herr wiederkommt. Wenn der Herr kommt, wird er uns unsere tiefsten Geheimnisse ans Licht bringen. Er wird den Lob aussprechen. Liebe Freunde, ich wollte euch an Apollos und mir dies deutlich machen, worum es geht. Wenn ihr euch an das haltet, was in der Schrift steht, wird sich bei euch keiner gegen den anderen aufblasen. Das, was du bekommen hast, ist ein Geschenk von Gott, eine Leihgabe. Mit dem kannst du dich selber auch nicht rühmen. Und das, was nicht gegeben ist, das ist nicht dein Problem, sondern Gottes Problem. Easy. Ich stand da auf einem Fundament, wo Jesus heisst. Du hast nichts anderes voraus. Du hast nichts eigenes vorzuweisen letztendlich, sondern es kommt von Gott. Was für ein Irrsinn, mit dem anzugehen, der nicht von uns ist, sondern von Gott. Dafür bitte, führen zu kommen als Lobpreisteam. Ich habe hier noch eine Grafik gemacht. Nochmal das Ego. Das ist einfach da. Der Paulus sagt zwar, wir feiern dann in zwei Wochen ist das Taufe von 5 oder 6 Personen. Ihr seid gestorben in Christus. Das Ego darf gestorben sein, das darf krepieren, das darf einfach zusammen gehüffelt im Boden liegen, dass wir das nicht mehr berücksichtigen, weil wir haben eine andere Fülle bekommen. Und schau, das ist eben das Herausfordern unserer Welt, wo wir ständig bewertet werden mit diesen vielen Likes oder Meinungen und Stimmen und Blick und Kritik und Ratschläge, gut gemeinte Ratschläge und was auch immer. Ich lade dich ein, dein Herz vom kranken Ego heilen zu lassen. Jesus, er ist doch der, der dich erfüllt. Er ist deine Fülle. Lass dein Ego zur Ruhe kommen. Die Leere kann auch ganz rausgehen. Tut nichts zur Sache. Jesus ist deine Fülle. Lass dich von Jesus heilen, dein Herz, wo einem kranken Ego transaliert wird. Kein Urteil von deinen Lehrern, von deinen Eltern, von deinem Chef soll dein Handeln, dein Verhalten, dein Leben prägen, sondern Gottes Zusage. Schau, wenn das der Fall ist, dann geraten die Stimmen auch mehr in den Hintergrund. Sie sind noch da, solange wir auf dieser Welt leben, wo uns möchte weismachen, an was wir unseren Wert binden. Aber wenn Jesus, er, der gesagt hat, wer soll noch verurteilen, es ist niemand. Es gibt keine Verurteilung, wie nach Römer 8. dann dürfen wir in seiner Gegenwart und in seiner Bestimmung und in seiner Wertschätzung ruhen. Der Urs hat es ganz gut am Anfang gesagt, geh dort an, wo, wie hast du es gesagt, wo du, die Besond, wo du einen hohen Wert hast. Wo de, gell? Genau, geh dort an, den Ort, wo dein Wert wirklich erkennt. Und dann darf es gut sein, darf reichen. Jesus, wir danken dir, dass du uns immer darauf etwas aufzeigst und aufdeckst. Und es tut, es ist auch hilfreich, es ist auch seelsorglich, ermutigend, um zu sehen, wie auch ein Paulus ringt und Klartext muss schreiben und auch ein Statement abgibt, was sein Antrieb ist. Und das sagt er nicht einfach so, sondern das hat auch er durchgerungen, durchgekämpft, steht dort drin. Und ich bitte dich, dass wir als Gemeinden so Orte sind, so Zonen, sichere Zonen, wo wir einfach sein können. Wo der Gedanke, was denkt der andere, völlig tabu ist, nicht in unseren Sinn kommt, weil wir alle in Christus Begnadigte sind, mit unserem erbärmlichen inneren Zustand, mit unseren Abgründen, mit unseren Nöten wissen, bei Jesus bin ich aufgehoben, angenommen, dreht in der Barmherzigkeit von meinem liebenden Herr. Barmherzigkeit und Wertschätzung. Schenk, dass das absolut hohe Wert sind in unseren Kirchen. Dass noch andere Menschen an dazu kommen und nicht urteilen, denken, das ist einfach ein frommer Club, der sich profilieren voneinander. Herr, schenk Gnade, dass wir echt dürfen sein, auch für die Welt. Und mit dem auch können zeigen, wir haben das Evangelium verstanden. Wir möchten lernen drin. Danke, dass du für uns vorangehst und uns so viele Menschen zur Seite gestellt hast, die auch da drin stehen, die einander Mut machen können. Ich bete dich an. Amen.